Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen mit diesen Themen. Notstand bei Asylunterkünften. Nun will Bundesrätin Sommaruga das Gesetz ändern. Papademos und das Prinzip Hoffnung. Warum soll ausgerechnet ein Nichtpolitiker Griechenland aus der Krise führen? Und ein Banker bei den Okkupanten. Erstaunlich viel Verständnis und Gemeinsamkeiten an einem Podium in Basel. Ich wünsche Ihnen einen guten Freitag. Am Mikrofon Simon Loy und Andrea Just mit den News.
Bund und Kantone möchten schnellere Asylverfahren. Darin waren sich die Teilnehmer an der Herbstversammlung der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren einig, auch weil die Zahl der Gesuche ansteigt. Seit Anfang Jahr haben 17.500 Menschen ein Asylgesuch eingereicht, 12% mehr als im gesamten letzten Jahr. Justizministerin Simonetta Sommaruga erklärte am Rande der Versammlung, die Schweiz benötige kurzfristig mehr Unterkunftsplätze, mittelfristig brauche es dafür eine Änderung des Raumplanungsgesetzes. Die USA haben den Entscheid über den Bau einer umstrittenen Pipeline nach Kanada verschoben. Sie prüfen nun mögliche alternative Strecken. Der Grund: Sorgen um ein sensibles Ökosystem in der Region Sandhills im US-Bundesstaat Nebraska. Das teilte das US-Außenministerium mit. Der Entscheid über den Bau der Keystone-Ölleitung soll nun erst 2013 fallen, also nach den US-Präsidentschaftswahlen. Umweltschützer protestieren seit langem gegen die geplante Pipeline. In den USA verliert Präsident Obama einen wichtigen Berater. Dennis Ross, zuständig für den Nahen Osten, gibt sein Amt auf. Das teilte das Weiße Haus mit. Der 62-jährige Diplomat sei knapp 3 Jahre Sonderberater für Obama gewesen. Ross habe ursprünglich nach 2 Jahren gehen wollen, sei wegen der Umwälzungen in der arabischen Welt aber länger geblieben. Die Räumung von Roma-Siedlungen in Frankreich vor einem Jahr sei diskriminierend gewesen und haben die menschliche Würde verletzt. Zu diesem Schluss kommt das Komitee für Sozialrechte des Europarats. Im Sommer 2010 hatte Frankreichs Staatspräsident Sarkozy die Räumung von illegalen Siedlungen im Land angeordnet. Im Visier waren vor allem Roma-Siedlungen und Polizisten gingen darauf gegen zahlreiche Lager und Siedlungen der Roma vor. 6 Zementhersteller, die in Brasilien tätig sind, darunter der Schweizer Konzern Holcim, werden verdächtigt, Preise untereinander abgesprochen zu haben. Das hat das brasilianische Justizministerium nach 5-jährigen Untersuchungen mitgeteilt. Der Untersuchungsbericht wird nun der Kartellbehörde unterbreitet, welche Sanktionen vorschlägt. Tennis. Roger Federer hat sich am Turnier von Paris-Bercy für die Viertelfinals qualifiziert. Er schlug den Franzosen Richard Gasquet 6:2 und 6:4 und trifft nun auf den Argentinier Juan Monaco. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.543 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu 90 Rappen 65 gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,50 bzw. zu einem Dollar 36,30. Das Wetter im Norden: sehr Hochnebel mit einer Obergrenze bei 1300 Metern. Im Nebel um 7 Grad, sonst sonnig und mild bei 10 bis 15 Grad. Im Tessin im Laufe des Tages immer mehr Wolken und um 12 Grad.
Gleich 4 Minuten nach 6, Sie hören Schweizer Radio DRS. Immer mehr Menschen stellen in der Schweiz ein Asylgesuch. Doch wo sollen diese Menschen wohnen? Tatsache ist, der Bund findet in den Kantonen nicht genügend Unterkünfte. Das Ziel, bis Ende Jahr 2000 neue Betten zu schaffen, dieses Ziel dürfte der Bund bei weitem nicht erreichen. Was also tun? Das Raumplanungsgesetz anpassen, zum Beispiel. Andrea Jacki.
Der arabische Frühling spiegelt sich auch in den Asylzahlen der Schweiz wider, und das deutlich. So haben seit Anfang Jahr 17.450 Menschen ein Asylgesuch eingereicht. Das sind 12% mehr als im gesamten letzten Jahr. Justizministerin Simonetta Sommaruga sagte gestern am Rande eines Treffens mit den kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren:
Wir sind Bund und Kantone uns einig, dass wir kurzfristig noch mehr Plätze unbedingt brauchen.
Brauchen schon, aber finden, das ist die große Schwierigkeit. Eine Umfrage in den Kantonen hat bis jetzt zu keinem konkreten Resultat geführt.
Wir haben festgestellt, dass wir häufig die Bereitschaft der Kantone haben, dass vom Bund her unser Engagement ohnehin vorhanden ist. Und am Schluss sind wir vor rechtlichen Problemen gestanden, Raumplanungsfragen.
Schwierigkeiten gab es zum Beispiel bei Armeeunterkünften, die der Bund für Asylsuchende bereitstellen wollte. Diese Unterkünfte stehen oft nicht in Wohnzonen, man hätte also umzonen müssen. Für Simonetta Sommaruga ist daher klar:
Es braucht mittelfristig eine Änderung des Raumplanungsgesetzes, weil häufig stehen wir am Schluss dieser langen, aufwendigen Prozesse vor juristischen Hürden, die wir nicht überschreiten können.
Mittelfristig also eine Revision des Raumplanungsgesetzes. Schon kurzfristig aber braucht es zusätzliche Betten für Menschen, die Asyl beantragen. Die Suche geht also weiter.
Griechenland wagt also mit dem ehemaligen Notenbanker Lukas Papademos den Neubeginn. Der parteilose Ökonom soll das Land am Abgrund in bessere Zeiten führen. Doch viele Fragen sind noch offen. Fragen, die wir nun mit Werner van Gent in Athen klären wollen. Zuerst einmal kurz, wie sind denn heute Morgen die Reaktionen in der Presse? Überwiegt Skepsis oder herrscht da gar Euphorie?
In den Zeitungen, die jetzt vor mir liegen, ist man eigentlich sehr positiv über Papademos. Es ist die Rede von einer neuen Ära und davon, dass Papademos die richtige Person ist, um das angeschlagene Ansehen Griechenlands wiederherzustellen. Es gibt auch kritische Töne, zum Beispiel in der Elektrotypia, einer linken Zeitung, und sie spricht von den Parteiführern, die Papademos jetzt in dieses Amt gehievt haben, und nennt sie die Bodyguards des Memorandums. Also das Memorandum ist ja die Abmachung für das internationale Hilfsprogramm. Und in einer Zeitung wird Papademos sogar als Befehlsempfänger von Frau Merkel dargestellt. Aber großmehrheitlich würde ich sagen, ist die Presse sehr, sehr positiv.
Papademos hat den Parteien ja Bedingungen gestellt. Er will sie in die Regierungsarbeit einbinden. Wie weit hat er sich da schon durchgesetzt?
Ja, zunächst einmal wollte die konservative Opposition überhaupt nicht mit Politikern in diese Regierung mitmachen. Das hat sich geändert, tatsächlich durch den Wunsch von Papademos, und sie wird mit 4 Ministern vertreten sein. Also ich glaube, das ist gelungen.
Lässt sich schon etwas über Papademos Kabinett sagen bezüglich der Schwergewichte? Bleibt der bisherige Finanzminister Venizelos dabei zum Beispiel?
Man weiß es noch nicht. Das wird erst im Laufe des Vormittags bekannt gemacht. Man geht aber davon aus, dass Venizelos weitermachen wird. Venizelos ist ja international nicht angeschlagen. Er hat sich auch sehr schnell von diesem Referendum von Yorgos Papandreou distanziert. Zusammen mit Papademos, glaube ich, wird er ein gutes Team bilden, auch international. Es geht ja vor allem darum, dass Griechenland jetzt in Europa wieder als Gesprächspartner wahrgenommen wird. Und das wird wahrscheinlich länger, aber wie gesagt, sicher ist das noch nicht.
Ein Streitpunkt war ja, dass man sich gegenüber der EU schriftlich verpflichtet, ein weiteres Sparpaket umzusetzen. Wird Papademos das der Bevölkerung besser verkaufen können als sein Vorgänger?
Ich denke schon, allein schon im Parlament verfügte er über 254 von 300 Sitzen. Und wie gesagt, die öffentliche Meinung ist ihm gegenüber mehrheitlich positiv eingestellt. Das Gehader der Politiker hat die Leute wirklich sehr, sehr, sehr verärgert. Und er hat sich gestern auch nochmal davon distanziert, er sei kein Politiker, und damit glaube ich, dass die Bevölkerung von ihm eher etwas akzeptiert als von den Politikern.
Ob schon das Volk auch unter ihm arg wird bluten müssen?
Das ist sicher, und da gibt es auch keineswegs irgendwelche Erwartungen, dass es bei ihm alles anders wird. Allerdings, man erwartet von ihm, dass es alles etwas logischer wird und dass die Maßnahmen dann auch wirklich umgesetzt werden. Zum Beispiel, dass die Effizienz in den Steuerämtern angehoben wird, weil da ist noch enorm viel Arbeit zu tun und wurde eigentlich in den letzten 2 Jahren nichts getan.
Zum Schluss, Werner van Gent, Papademos ist ja ein Übergangsregierungschef bis zu geplanten Neuwahlen. Wie viel Zeit bekommt er denn jetzt?
Also die Aufgabe dieser Regierung ist, das internationale Hilfsprogramm unter Dach und Fach zu bringen. Es ist keine Frist gesetzt, also um allein schon den Haircut, also den Schuldenschnitt zu vereinbaren mit den Europäern, braucht es mehrere Monate. Das ist ein schwieriges, ein sehr heikles Unterfangen. Also ich gehe davon aus, dass wir im Verlauf von 2012 dann Neuwahlen haben werden, aber zuerst muss dieses Programm unter Dach und Fach gebracht werden.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Werner van Gent in Athen. Hätte US-Präsident Obama jetzt entschieden, er hätte auf jeden Fall eine wichtige Wählergruppe vor den Kopf gestoßen. Und so entscheidet er halt erst nach den Wahlen. Es geht um den Bau einer Ölleitung von Kanada bis zum Golf von Mexiko. Aus den USA Max Ackermann mit der ganzen Geschichte.
Die Keystone Pipeline soll dereinst Rohöl aus dem Teersand von Alberta, Kanada, zu den Raffinerien in den USA leiten und schlussendlich bis an den Golf von Mexiko. Ein viele tausend Kilometer langes System, das Umweltschützer vehement bekämpfen. Soil, not oil. Erde statt Öl, skandieren Demonstranten an einer der vielen Protestversammlungen dieses Jahr vor dem Weißen Haus. Sie kritisieren die umweltzerstörende Gewinnung des Öls in Kanada, fürchten aber auch, dass Lecks in der Pipeline das Grundwasser und ökologisch heikle Gebiete vor allem in Nebraska gefährden könnten. In Nebraska sind deshalb auch Anwohner und der republikanische Gouverneur gegen das Projekt. Für die Ölindustrie dagegen ist die Pipeline ein Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung und die Gewerkschaften erhoffen sich Tausende von Arbeitsplätzen. Präsident Obama laviert zwischen diesen beiden Fronten. Im Wahlkampf hatte er die Pipeline-Pläne noch verspottet, diesen Sommer aber gab seine Regierung provisorisch grünes Licht für das 7 Milliarden Dollar Projekt und nun soll mindestens die Streckenführung doch noch einmal überprüft werden. Dies verschiebt die definitive Entscheidung, ob Keystone XL gebaut wird oder nicht, um sicher ein Jahr, also bis nach den Präsidentschaftswahlen. Und dies dürfte Präsident Obama gelegen kommen. Ein für ihn heikler Entscheid fällt nun sicher nicht mehr in der Wahlkampfphase.
Heute Morgen 6:12. Hier die, die den Bankern an den Karren fahren, die Auswüchse des Finanzsystems, die Gier kritisieren. Die Leute der sogenannten Occupy-Bewegung. Und da jene, denen an den Karren gefahren wird, die Banker. Was, wenn sich Leute dieser so unterschiedlichen Gruppen treffen, zu einer öffentlichen Diskussion zum Beispiel, und dabei merken, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als gedacht? Am Abend passierte genau das in Basel. Dort redete die örtliche Occupy-Bewegung mit dem Generalsekretär der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS. Unser Reporter Gaudenz Wacker war mittendrin.
BITS-Generalsekretär Peter Dietus hinterlässt an diesem Abend nicht den Eindruck des ranghohen Zentralbankvertreters. In Karohemd, verwaschenen Jeans und Joggingschuhen ist er äußerlich kaum von den Occupy-Vertretern zu unterscheiden und sympathisiert gleich auch verbal mit Occupy.
Der Finanzsektor ist total aus dem Ruder gelaufen. Die Gewinne im Finanzsektor, die großen Gehälter, die Boni, sind aufgebaut nicht auf echter Wertschöpfung, sondern auf der großen Hebelwirkung, auf einer Art Casino-Spiel. Und eines unserer Anliegen ist, das zu stoppen.
Als Vertreter der BITS, der Bank also, die den Finanzmarkt reguliert, sei er froh um eine Bewegung wie Occupy, die auch für schärfere Regulierungen kämpfe. Mehr noch.
Mich wundert's, dass die Bewegung, sagen wir Occupy Wall Street, Occupy Basel, dass die so klein ist. Mit dem, was passiert ist, und wundert's mich, dass die Empörung nicht viel, viel stärker ist und dass der Druck, der oft ausgeübt wird auf die Regierungen, nicht viel, viel stärker ist.
Klare Worte des Vertreters der sonst sehr diskreten BITS. Peter Dietus hat damit das Gros der knapp 100 Zuhörer hinter sich. Zwar gibt's zornige Zwischenrufe, die Debatte bleibt aber meist geordnet, gleich zeitweise gar einem Seminar für Finanzmarkttheorie. Warum gibt es Zinsen? Wer kontrolliert die Zentralbanken? Am Ende resümiert ein junger Mann erstaunt:
Mir ist aufgefallen, dass ein BITS, wo eigentlich die Macht müsste haben, um die Bank zu regulieren, die Macht offenbar nicht hat. Und auch, dass jemand, der in der BITS arbeitet und für die redet, sagt, dass es eine Bewegung wie Occupy brauche.
Mitorganisatorin Sarah Wies zieht Bilanz und für sich eine Lehre vom Abend mit dem BITS-Generalsekretär.
Bei mir ist es sehr gut angekommen. Er hat gesagt, was in der Möglichkeit des BITS steht, was ich eigentlich sehr toll finde, dass er eigentlich auch niemandem die Illusion gegeben hat, er sei Gott und könne die Welt verändern.
Nach über zweistündiger Debatte diskutiert Peter Ditus mit Occupy-Vertretern noch lange im kleineren Rahmen weiter.
Und das war heute Morgen aktuelle Informationen kompakt zum Tagesstart. Produktion Erich Wies, mein Name Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.